Ich werde es versuchen, in den verbleibenden 13 Minuten bis um 11 noch die letzten 2, 3, 4 Themen noch abzuräumen. Das eine ist schon eingeblendet. Und zwar sind wir jetzt in E4. E4 Biodiversity und wir sind in der Vorgabe zu den Metriken. Ja, ich scroll nochmal kurz zurück. Hier geht es um die Metrics related to Biodiversity Ecosystem Change. Was wir in der, ach übrigens hier einen Punkt, den ich vielleicht mal positiv hervorheben möchte. Ne? Deswegen ist er hier auch grün markiert. Wir hatten in unserer Kommentierung ja gesagt, das Thema Near Biodiversity Sensitivity, also in der Nähe von solchen Gebieten sozusagen, das ist eine schwierige Anforderung, weil die Nähe immer nicht gut beschrieben werden kann, beziehungsweise ermittelt werden kann. Deswegen ist das hier grün, denn es ist raus. Ne? Also das Thema Near Biodiversity Sensitive Area ist aus dem Standard jetzt draußen. Was allerdings schon noch drin ist, das wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen, aber weil ich es gerade sehe, spreche ich es mal doch an. Wir hatten in der AR9 steht es immer noch so drin, ne? Also wenn irgendeine Fabrik oder irgendein Standort in der Nähe einer solchen in der Nähe eines solchen Biodiversitätsschutzgebietes ist, ne, dann steht da drin, es ist highly likely, es ist hochwahrscheinlich, dass die Aktivitäten des Unternehmens dieses Gebiet negativ beeinflussen. Unsere Kritik hat sich daran gerichtet, dass durch diese Formulierung im Grunde genommen die Wesentlichkeitsanalyse vorweggenommen wird. Wir aus dem Grunde genau diese Formulierung so ablehnen. Ja, also wir haben gesagt, dafür, welche Impacts negativ sind, ist einzig und allein die DMA sozusagen das geeignete Instrument, um das herauszufinden und sollte sozusagen hier an der Stelle nicht einem Prejudgment unterliegen. Das ist immer noch so drin geblieben. Ja, aber auf der anderen Seite ist der grüne Teil sozusagen das Thema mit der Nähe zu solchen Gebieten, das ist aus dem Standard rausgegangen. So, aber wollte ich eigentlich hin? Bei den Metriken sagt die AR9 des ED beziehungsweise die AR11 in der V0, dass Metriken anzugeben sind in Bezug auf die Treiber der biologischen Vielfalt und Ecosystem Change. Das ist in der 21a und Metriken in Bezug auf ja, Ökosystem Leistungen. Wir hatten im ED genau das auch gesehen und festgestellt, dass dies Metriken sind, die im E4, im Delegated Act, so nicht drinstehen. Zwar sind die Begriffe Biodiversity and Ecosystem Change und auch Ecosystem Services, die tauchen im E4 auf, also im aktuellen E4, sind aber nicht als Metriken an der Stelle gefordert. Und das haben wir deswegen mit einem Red Flag versehen, weil es eine Erweiterung gegenüber dem Delegierten Rechtsakt darstellt. Ist meines Erachtens immer noch so, und würde ich auch deswegen in der Tabelle, die an EFRAG zurückgemeldet wird, auch entsprechend drin lassen. Ja, das ist hier der gelb markierte Teil unten. Gibt es dazu Ansichten, Meinungen drin lassen, okay, rausnehmen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich noch einen anderen Punkt, der jetzt in der Präsentation nicht drin ist. Wir haben im Austausch mit den anderen nationalen Standardsetzern auch immer noch das Argument gehört, dass hier zum Biodiversity Transition Plan beziehungsweise die Bezugnahme zur Biodiversity Resilience ein Punkt ist, der kritisch gesehen wird. Ich habe das bislang aus unserer Perspektive nur insofern wahrgenommen, was den Biodiversity Transition Plan angeht, dass auch hier nicht gefordert werden soll, diesen offenzulegen. Es ist jetzt so im Standard, dass die Angabepflicht zum Transition Plan ganz klar daran geknüpft ist, ob so einer vorliegt. Ich gehe jetzt mal in die entsprechende Disclosure Requirement rein, ne? Das ist die E41, Transition Plan for Biodiversity and Ecosystems. So, der sagt ja, wenn es so einen gibt, ne, und der auch irgendwo öffentlich gemacht worden ist, dann sind bestimmte Elemente aus diesem Transitionsplan anzugeben. Es gibt dazu eine Klarstellung, has made public, was das bedeutet, ne, so ein solcher Transitionsplan bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Nachhaltigkeitsbericht aufgestellt wird, dass so ein solcher Transitionsplan auch irgendwo auf der Webseite oder irgendwo anders schon mal veröffentlicht worden ist. Ja, dann sozusagen, daran ist dann die Berichtspflicht im E4 auch geknüpft. Das sozusagen zur Einleitung. Die Frage an euch, insbesondere die Praxisvertreter, seht ihr ähnliche Punkte mit dem Transitionsplan oder den Angaben zum Transitionsplan aus dem E4? Das scheint im Moment nicht so zu sein. Dann würde ich den Punkt auch erstmal beiseite legen und gehe zum letzten Punkt, den ich für die Sitzung hier vorbereitet habe, und das betrifft den E5. Jetzt spielt mir gerade Teams hier einen Streich, kann nämlich nicht sehen, ich kann das gar nicht aufrufen, wie irgendwas davor hängt. Ah, ich habe ihn auch gar nicht offen. Gut, Entschuldigung, dann mache ich den erstmal noch schnell auf. In der Zwischenzeit blende ich schon mal das hier ein, damit alle wissen, worum es geht.
Ja, das kann man jetzt sehen.
Ja, ja, genau, das kann man sehen, aber ich wollte jetzt gerne in den Standard da rein, weil man da es eigentlich besser sehen kann. Es geht um die AR3 in E54. So. AR3. So, genau, da geht's um die Angabe der sogenannten Key Materials. So, und was wir in der im ED festgestellt haben, dass hier eine Angabe gefordert wird, die dazu führt, dass man diese Key Materials besser voneinander unterscheiden kann. Ne? Da steht hier, the undertaking shall designate the material in such a way as to identify the characteristics. So, und wir hatten das, weil es so eine Anforderung im Delegated Act nicht gibt, beziehungsweise wir sie dort nicht finden konnten, auch gesagt, das ist eine Angabe, die über den Delegated Act hinausgeht, ne, ist ein Red Flag. Aber gesagt, dass diese zusätzliche Anforderung zum Labeling auch die Granularität der Berichterstattung nochmal weiter erhöht, und haben das dann konsequent auch abgelehnt an der Stelle. Wir sehen, in der V0 ist dieser Punkt immer noch drin. Und aus dem Grunde würde ich auch sagen, dass wir das gegenüber EFRAG im Zuge der Rückmeldung auch nochmal dann sagen. Also ich meine jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Schreiben, über das wir vorhin gesprochen haben, sondern im Zuge der Gremienrückmeldung in dieser Tabelle. Das würde dann so aussehen. Seid ihr damit einverstanden? Klaus, danke. Tanja auch. Okay, dann würde ich das mal so auch festhalten. So, es gab jetzt noch einen Punkt. Kathi, entschuldige, hilf mir mal auf die Sprünge. Irgendetwas wollte man noch ansprechen bei den
E-Standards. Critical and strategic materials.
Critical and strategic materials. Okay, dann würde ich mal eben zu der entsprechenden Textstelle mal hingehen. So, das ist hier in der AR2. So, und da geht es, das ist bei den Resource Inflows, allerdings hier in der AR2 erstmal nur die Definition dessen, was darunter gemeint ist. Also das ist so zu verstehen, dass die Critical and Strategic Materials, Raw Materials, entscheidend dafür sein können, also nicht sind, aber entscheidend dafür sein können, was die Key Materials der Unternehmen sind und das Ganze im Zuge der Resource Inflows. Ist da über dieses Thema jemand von euch schon drüber gestolpert? In der Praxis beim Durchgehen der Funnel. Tanja.
Ja, also unsere E5-Expertin ist da in der Tat insgesamt, was das Thema Key Materials betrifft, weil das ist ein neuer Begriff, nicht begeistert und das, also beziehungsweise Key Products. Und das wäre tatsächlich auch eine Frage, weil das hängt meines Erachtens auch vor allen Dingen zusammen mit E5-17D. Das ist nämlich die Rate of Recycled Material Used in Key Products. Das ist aber ein Outflow-bezogener. Genau, das ist ein Outflow-bezogener, eine Outflow-bezogene Kenngröße, die komplett neu ist. Und da würde mich auch interessieren, weil ich bin in der Tat noch nicht bei E5 beim Lesen angekommen, ob dieser neue, dieses neue Disclosure Requirement nach wie vor drin steht. Weil da haben wir nämlich gesagt, das ist ein massiver Aufwandstreiber und das kann nicht sein. Und das ist interessanterweise bei EFRAG auf keiner Folie als neuer Datenpunkt aufgetaucht mit der Begründung, das sei nur eine Erläuterung eines bestehenden Datenpunktes. Ne? Du erinnerst dich.
Und ja, ja, das hatten wir, das hatten, wir im ED auch angesprochen und das ist auch in der Tabelle, ich hoffe, dass er mir nicht durchgerutscht ist, aber in der Tabelle auch drin, das habe ich wirklich nochmal aufgelegt. Okay. Weil ich habe jetzt gesagt, wir gucken jetzt die allerwichtigsten durch und das sind die gelb-markierten.
Ja, weil das ist tatsächlich, also das ist dunkelrot-Red, also dunkelrot-Fleck.
Ah, okay, gut, das würde bedeuten, dass wir den auch nochmal, dass wir den auch nochmal irgendwie farblich highlighten.
Genau, in mehrfacher Hinsicht, unter anderem, weil da auch die Key Products drin vorkommen und da die Definition wirklich tricky ist.
Gut, worum es hier, glaube ich, in meiner, also danke für den Hinweis, Tanja, das ist sicherlich gut, darauf nochmal mit einem höheren Fokus darauf hinzuweisen gegenüber EFRAG. Das Thema, was ich ursprünglich ansprach, hat aber etwas mit den Resource Inflows zu tun. Da geht es um die Critical and Strategic Materials. Aber ich nehme es erstmal wahr, da gibt es jetzt, Stand jetzt, noch keine Erkenntnisse über die Änderung in der von Null gegenüber dem ED. Okay, gut. Danke. Dann würde ich das nochmal mit aufnehmen und dann wäre ich auch mit den Prio-Punkten, also wie gesagt, das ist meine persönliche Priorisierung jetzt eigentlich durch. Wenn euch darüber noch was aufgefallen ist, bitte gebt uns noch mit, dass wir das auch noch mit aufnehmen. Einen Punkt hast du ja gerade genannt, Tanja, der war jetzt nicht auf meiner Prio-Liste, aber ich nehme ihn jetzt da auf. Und wenn ansonsten keine weiteren Dinge mehr zu den E-Standards zu besprechen sind, dann würde ich an der Stelle auch das Thema jetzt beschließen und an Kati zurückgeben. Mhm.
Ja, danke. Vielen Dank, Thomas. Dann wird jetzt Kati, darf ich dann mit den übergreifenden Standards weitermachen?
Genau. Und ich teile mal meine Folien und hoffe, dass ihr die sehen könnt. Ja, oder? Nickt. Ja, Tanja nickt.
Also noch nicht im Präsentationsmodus, sondern in den...
Ja, genau, den mache ich jetzt. Wunderbar. So, genau. Ich wollte euch in der nächsten Stunde dann durch die Themen ISS 1, 2 und G1 durchführen. Ich habe auch versucht, wir haben ja alle überlegt, wie wir es machen jetzt in der Kürze der Zeit. Gehen wir durch die Standards durch? Machen wir das auf die Folien? Bringen wir das dann auf die Folien? Ich habe mich jetzt entschieden, das wirklich durchgängig auf die Folien zu bringen und mit euch zu besprechen. Das heißt aber nicht, dass wenn ihr Themen habt, die in den anderen Textziffern vorgekommen sind, dass wir da nicht nochmal drauf eingehen können und die nochmal anschauen können. Vielleicht das erste Thema Fair Presentation möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, dass wir ja am 17. Oktober, also nach der Kommentierungsfrist bei EFRAG, haben wir dazu nochmal ein Schreiben an EFRAG geschickt und auch in CC an die EU-Kommission. Und auch ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die da ganz tatkräftig in den letzten Stunden sozusagen, die wir dafür Zeit hatten, noch das Schreiben mit sich angeschaut haben und auch noch deutlich verbessert hatten im Vergleich zu der Vorversion. Wir haben bei Fair Presentation ja nochmal ganz explizit darauf hingewiesen, was sind denn die Probleme aus unserer Sicht. Und das große Problem war, dass es nicht gut eingebunden ist in dem Standard, dass praktisch unklar ist, was damit gemeint ist und dass durch dieses weite User-Verständnis eigentlich es gar nicht möglich ist, eine Fair Presentation sicherzustellen, weil ja das bedeutet, dass eigentlich jeder User eine Anfrage schicken kann oder ein Informationsbedürfnis hat, wo man dann sofort in der Wesentlichkeitsschwelle dann diese Materiality of Information überschritten hat und dadurch eigentlich dieses ganze Konzept auf sehr wackeligen Beinen steht. Das EFRAG Secretariat hat wirklich auch dieses Schreiben explizit nochmal auch sich angeschaut und auch diskutiert und zu Herzen genommen, wie ich finde, und hat versucht, das jetzt besser einzuarbeiten in den Standard. Dazu gehört zum einen, dass bei Fair Presentation nochmal das eingebunden ist, was gehören da eigentlich für Konzepte dazu, die Qualitative Characteristics, das Entity Specific, das Wesentlichkeitskonzept. In meinen Augen geht das derzeit immer noch ein bisschen durcheinander. Also zum Beispiel, warum man in dem Kapitel 2 dann sagen muss, Fair Presentation and Qualitative Characteristics of Information ist eigentlich nicht sinnvoll, weil eigentlich würde man nur sagen Fair Presentation und das erreiche ich durch Einhaltung folgender konzeptioneller Vorgaben. Aber man sieht, dass die Intention da ist, das gut einzubinden. Welche Probleme ich noch sehe, jetzt mal abgesehen von der Überschrift und auch einzelnen erforderlichen Änderungen in den Formulierungen, also zum Beispiel die Texte bei 21 ist ja auch sehr essentiell, dass man sagt, applying ESRS, it is presumed to result in a sustainability statement that achieves fair presentation. Das ist ja die Kernaussage. Meines Erachtens muss man da nicht oder man sollte explizit auch nicht hier nochmal auf Entity-Specific Disclosures eingehen, weil wiederum das ist ein Teil der Gesamtkonzeption. Die Sachen sprechen wir an, würden aber sagen, es geht in die richtige Richtung. Was ich schwierig finde, sind die Punkte, die dann noch in den ARs aufgeführt sind. Zum einen, dass dort steht, Fair Presentation involves the undertaking to step back. Das ist ja dieses Thema gewesen, was auch von den Prüfern insbesondere immer wieder aufgebracht wird, dass Fair Presentation sozusagen so ein zusätzlicher Aufwand ist oder eine zusätzliche Betrachtung reinbringt. Und das ist dieses, you have to step back und dann muss man das nochmal insgesamt betrachten. Ich finde, dass das schwierig ist, das so zu sagen, weil das ja dieser Argumentation dann nochmal so Futter gibt, dass das so eine zusätzliche Dimension ist, wo wir ja eigentlich bisher argumentiert haben, wenn das die Konzepte klar sind, wenn der User klar ist, wenn wir die Qualitative Characteristics, das Wesentlichkeitskonzept klar haben, dann habe ich durch diese Einhaltung der ESRS die Fair Presentation erreicht. Also mein Vorschlag wäre hier, dass man wirklich auch darauf hinweist nochmal, dass dieses to take a step back, dass das eigentlich diesem Verständnis von den ESRS, was wir bisher hatten, auch widerspricht. Und dass es wichtig ist, dass man das nicht so formuliert, weil das diesen zusätzlichen, diese zusätzliche Dimension hier so aufgreift. Dann ein meines Erachtens nicht ganz so wichtiger, aber auch nochmal anzusprechendes Thema mit diesen Additional Information. Ich finde es gut, dass die ESRS jetzt durchgängig die Terminologie Entity Specific benutzen, weil ich denke, welche anderen zusätzlichen Themen könnte es denn hier geben? Fragezeichen. Es kam aber auch in der Tech-Diskussion die Anmerkung auf, naja, trotzdem müssten auch schon Additional Information in Fair Presentation Konzept berücksichtigt sein, denn alles muss letztlich eine Fair Presentation sein. Und ich habe da kein Störgefühl, so wie es derzeit ist, aber weil es so diskutiert wurde, wollte ich euch nochmal fragen, ob ihr da ein Störgefühl habt. Und ich guck mal, ob ich noch eine Folie zu Fair Presentation habe. Nee, dann können wir loslegen. Nicolette.
Also vielleicht ist es nicht ideal formuliert mit dem Step Back, aber grundsätzlich glaube ich, also die Idee, dass man sagt, ich habe jetzt die Materialitätsanalyse gemacht, die EROs, die Disclosure Requirements und ich schaue jetzt einfach mal wie so eine aus der Vogelperspektive ganzheitlich drauf und versuche zu beurteilen, ob das wirklich das den Footprint des Unternehmens, die DNA richtig widerspiegelt. Unabhängig von diesen Einzelvorschriften finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Mhm. Um am Ende zu der Idee zu kommen, kann ich vielleicht mal auch eine Angabe weglassen. Es war ja immer dieser Ursprungsgedanke. Ja, wir hatten ja jetzt immer gesagt, so wie es bisher formuliert war, war die Nulllinie immer die Compliance und meistens bedeutet Fair Presentation, dass ich additionally was berichte. Und ganz selten hatten wir den Fall, dass wir quasi unter dieser Linie vielleicht mal was weglassen können. So habe ich das zumindest in der Interpretation auch der Prüfer dann immer verstanden. Und das war ja im Grunde genommen nicht das, was wir ne, wollten, weil aufgrund dieses Komponentenprüfungsansatzes ist dann jedes Element einzelnwürdige und so. Deswegen glaube ich, dass, also ich habe mich jetzt mit dieser Formulierung auch noch nicht näher befasst und das müssten wir jetzt auch nochmal mitnehmen, glaube ich. Wie wir das dann sehen oder auch andere das sehen, wenn wirklich damit intendiert ist, hier so eine Art übergeordnete Perspektive ne, zu schaffen, indem ich step back und ich schaue ganzheitlich drauf, finde ich das vielleicht gar nicht schlecht und es ist vielleicht einfach nur nicht richtig formuliert. Erster Eindruck, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht diskutiert intern und bin gespannt, was die anderen sagen.
Danke. Tanja.
Ja, vielen Dank. Also was den Step Back betrifft, ich sag mal, wenn damit gemeint ist, weil für mich ist auch die Frage, wer steppt denn da back im Unternehmen? Also wer? Der Gesamtvorstand, der Aufsichtsrat, der Vorstandsvorsitzende, der Nachhaltigkeitschef, die Nachhaltigkeitschefin, der Compliance-Beauftragte, wer macht denn diesen Step Back und entscheidet am Ende des Tages im Unternehmen, ist das jetzt fairly presented oder nicht? Ich sag mal, was wir als Beispiel, was wir machen, ist im Rahmen der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, wir haben ein Central Review. Da sitzen nochmal zwei Leute, die einen relativ ganzheitlichen Überblick über Nachhaltigkeitschallenges und so weiter haben und gucken da am Ende nochmal drauf. Ist da irgendein Partikularinteresse einer Facheinheit besonders stark durchgeschlagen? Oder fehlen tatsächlich irgendwelche Themen, die möglicherweise irgendjemand nicht auf dem Schirm hatte. Wenn das Step Back ist, okay, fein, aber für mich ist völlig unklar, wer ist dafür zuständig, diesen Step Back zu machen und am Ende zu sagen, passt jetzt intern. Und für mich hängt an der ganzen Thematik Fair Presentation, wir haben das schon diskutiert, eben die Frage der User-Definition. Und da muss ich sagen, bin ich beim Lesen, also tatsächlich den ESS 1er, ich bin immer noch nicht ganz durch, aber auf Seite 40, weil ich zu viele Kommentare hatte. Ich stolpere immer noch über den Versuch hier, die User zu definieren. Es wird dann vom Primary User gesprochen, aber bezogen auf Financial Reporting. Dann wird im Weiteren werden nochmal Usergruppen ergänzt. Und an einer Stelle bin ich dann tatsächlich endgültig vom Stuhl gefallen, als es bis hin zu Non-Governmental Organizations irgendwie with focus on children's rights gegangen ist und da eine Ergänzung vorgenommen wurde, also eine Detaillierung, wo ich gedacht habe, wirklich bei allem Verständnis für die Notwendigkeit und die Relevanz von children's rights, aber das ist genau der Punkt. Da fängt man jetzt an auszudifferenzieren in einer Art und Weise, dass ich sage, Leute, damit ist doch nicht geholfen, wenn wir gleichzeitig das Konzept der Fair Presentation einführen wollen. Also für mich geht's nach wie vor. Ich stimme dir völlig zu, Kathi. Hier, man liest den Versuch, es besser zu machen, aber der entscheidende Connex ist der zur Definition des Users. Und da ist es meines Erachtens noch nicht besser geworden.
Mhm. Danke, Tanja. Klaus?
Ja, ich halte tatsächlich hier diese Einschränkung Applying ESRS with Entity-Specific Disclosures when necessary. Es wäre super, wenn man diesen Verweis tatsächlich streichen könnte. Weil ich glaube, dann kann man sagen, dann kann man im Zweifelsfall sich auf diesen Compliance-Approach zurückziehen und sagen, ich habe hier ESRS gemacht. Ich habe alle Angaben erfüllt und bin damit eigentlich bei Fair Presentation. Das wäre, ich sag mal, aus einer praktischen Sicht etwas, was den Unternehmen die Unsicherheit nimmt, weil sonst bleibt halt immer diese Unsicherheit, jetzt habe ich alles abgehakt, ich habe sauber meine Materialitätsanalyse durchgeführt und so weiter, mache ich jetzt Fair Presentation oder nicht? Ja, wenn ich das oben sagen kann, dass der Standard an sich sagt, ist jetzt ein Framework für Fair Presentation, dann ist es okay. Aber anders werten sich die SRS ja selber ab, weil sie für sich genommen gar keine Fair Presentation schaffen. Das halte ich eigentlich für unglücklich. Deswegen sollte das meines Erachtens daraus.
Ich glaube, so habe ich es aber gar nicht gemeint, dass die Entity-Specific Disclosures ganz rausfallen und sie sind, deswegen habe ich jetzt gerade nochmal zurückgescrollt und hier steht es aber auf der Folie oben drauf. Also wir haben hier 20a, ne, was gehört zu Fair Presentation, dass das eben Comparable, Verifiable, da sind wir bei diesen Qualitative Characteristics, und dann gehört eben auch dazu, laut B, Entity-Specific Disclosures when applying ESRS. Also ich glaube, ich persönlich halte es für ein sehr wichtiges Konzept, als Teil der Fair Presentation auch darauf hinzuweisen, wenn es wichtig ist und notwendig ist, braucht ihr Entity-Specific Disclosures, wenn die ESRS selber nicht reichen. Und dass dieses Konzept gibt es ja auch in den IFRS, wo auch gesagt wird, es kann im Zweifelsfall erforderlich sein, dass du zusätzliche Angaben machst, um so eine Fair Presentation zu erreichen. Ich finde es nur dann wieder schwierig und deswegen würde ich es in dem 21er auf jeden Fall tatsächlich rausstreichen, wenn dann wieder Applying ESRS, die sind doch nur schon mal definiert, als dass sie alle Konzepte haben und dann sagen wir wieder Entity-Specific Disclosures. Aber ich glaube, mein Verständnis, durch das Streichen in der Textziffer 21 kommt man nicht dazu, Entity-Specific Disclosures als Teil der ESRS zu streichen.
Nein, das würde ich auch nicht so verstehen. Okay, nur in okay. Die 21 betont es halt
ja.
sehr,
ja.
dass die Entity-Specific Disclosures erforderlich sein könnten, ja. um zu einer Fair Presentation zu kommen. Das habe ich ja in der 20 schon gesagt. Ja, genau. Wenn ich das in der 21 nochmal unterstreiche, ja. dann verlagere ich eigentlich die Aufmerksamkeit beim Thema Fair Presentation auf die Entity-Specific Disclosures. Und das sollte nicht der Normalfall sein. Im Normalfall sollten die ESRS reichen.
Okay, nee, dann stimme ich dir genau zu. Das ist tatsächlich genauso, wie ich es auch sehe. Danke. Nicolette.
Ja, ich sehe die Ergänzung da in 21 jetzt nicht so kritisch, ne? Das ist eine Klarstellung einfach nochmal, um zu betonen, ja klar, es ist in den ESRS definiert, dass ich sowieso Entity-Specific Disclosures angeben muss, wenn es notwendig ist. Bei ne, bestimmten Themen, hier wird es nochmal klargestellt, es ist jetzt so schlimm, weil es eine besondere Betonung ist, weiß ich nicht. Also ich sehe den Punkt, den ihr habt, finde es aber nicht so kritisch. Und da auch wieder die Frage, auf welche Rückmeldungen fokussieren wir uns, damit sie ernst genommen werden. Also das eine geht einher mit dem anderen. Und Entity-Specific sind ja tatsächlich jetzt nicht, sagen wir mal, ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Fair Presentation in Anwendung der ESRS. Frage ist nur, hat die jeder komplett immer verstanden? Da gibt es immer sehr viele Diskussionen über die Entity-Specific. Das haben viele auch nicht verstanden, dass es keine freiwilligen Informationen sind, sondern wir diskutieren immer wieder, nein, Entity-Specific sind, wenn sie relevant sind, ne, verpflichtend. Und insofern kann eine Klarstellung nicht unbedingt schaden, aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht, ich muss das nicht haben, aber ich finde es jetzt auch nicht so kritisch. Punkt.
Mhm. Also, dem möchte ich gerne gegenreden, Nicolette.
Okay.
Weil gerade dieser Absatz 21 hat ja eine Funktion, nämlich die, dass er die ganze Diskussion, muss ich zusätzlich das Konzept der Fair Presentation auch noch in der Tiefe anwenden, so als Metaschicht, erstmal grounded auf ein, also wenn du ESRS machst, bist du dem Grunde nach Fair Presentation. Punkt. Das ist das, was der Satz 21 sagt. Machst du ESRS richtig, dann hast du eine Fair Presentation. Wenn ich da jetzt das Thema Entity Specific Disclosures, was in den ESRS ja enthalten ist und da seine Bedeutung hat, nochmal so reinschreibe wie da, nehme ich genau diese Wirkungsweise dieses Satzes raus, dass er so dieses Grounding vornimmt, sagt, mit ESRS bist du grundsätzlich bei Fair Presentation. Diesen Grundsatzcharakter dieses Statements nehme ich einfach weg. Und das macht einen riesen Unterschied. Und es ist schön, wenn ihr das schon mal so seht. Vielleicht kannst du diese Auslegung einfach mit allen anderen Prüfern teilen, dann kommen wir da vielleicht mit klar. Aber ansonsten wird an der Stelle wieder diskutiert und gestritten.
Ich bin da nicht versteift darauf. Ja, ich verstehe schon.
Okay. Danke. Dann würde ich das mitnehmen und würde auch für AR5, ich finde, so wie Nicolette das formuliert hat mit der übergeordneten Perspektive, das hatte ich, finde ich eine super Formulierung. Ich hatte jetzt hier mal den ersten Aufschlag gemacht, dass man sowas sagt wie the undertaking, also Fair Presentation involves the undertaking, considering oder irgendwie analyzing whether the objective has been met by applying ESRS, also the overall objective of fair presentation. Das ist das, wo ich denke, das macht man ja inhärent in dem gesamten Prozess, aber es ist sozusagen dieses explizite Step back und mach nochmal was zusätzlich, ist dann so ein bisschen raus. Ich würde versuchen, das mit dieser übergeordneten Perspektive da noch reinzunehmen und würde dann aber dieses Step back vielleicht als Formulierung rausnehmen oder mich das nochmal anregen.
Und zu der Frage von Tanja, na, ich würde schon sagen, dass das die Geschäftsleitung dann ist am Ende des Tages, ne, und nicht auf irgendwelchen untergeordneten Ebenen, also dieser gesamtheitliche Blick quasi. Ist natürlich dann aber auch wieder, könnte dann auch wieder so ein Einfallstor sein, ne, für bestimmte Sachen, aber also ich sag schon, ne, das war ja die Frage, sollte irgendwie klargestellt werden, ich finde es gut und da sehe ich es auch auf der obersten Ebene.
Management. Okay.
Management Approach, ja. Genau. Das ist ja nur konsistent, oder?
Okay. Dann Double Materiality. Ich überlege gerade, ob das wo kommen wir her? Wir kommen sozusagen vom Chapter 3 und das definiert nochmal, was Double Materiality ist. Und dann gehen wir weiter und ein Teil davon ist in Materiality of Information. Und hier ist jetzt eben dieses Thema mit den Usern wieder virulent. So, zum einen haben wir jetzt eine neue Formulierung, die eigentlich auf Decision Usefulness abstellen soll, was grundsätzlich auch unserem Vorschlag entspricht. Aber jetzt steht dort eben including informed assessments. Und das ist halt wieder so eine, also das sind ja dann wieder keine Decisions, das ist wieder so vage und weitreichend, dass man hier eigentlich die User Needs in meinen Augen nicht ausreichend konkretisiert durch diese einerseits Decisions und dann aber auch including informed assessment. Das kann dann wieder alles sein. Was gut ist, ist, dass eben hier auf diese General Purpose Sustainability Statements, also auf diese Usergruppe abgestellt wird. Genau, also hier grundsätzlich gut, aber ich gebe Tanja recht, später kommt dann halt noch diese User, ich glaube, das habe ich auf der nächsten Folie, genau, was die User sind und zum anderen eben auch noch, was die Userinteressen hier sein sollen. Zum einen sollen die User eben reasonable knowledge haben, von der Business Activity und so weiter. Und dann steht aber auch, dass das Aim der User hier ist, um eben dieses Assessment auch oder wofür sie diese Assessments machen wollen, to better hold undertakings accountable for their impacts on people and the environment. Und also das ließ sich hier wirklich alles, insbesondere wenn man den User nicht wirklich konkretisiert hat, sondern immer noch so weit fasst und auf dieses General Assessment abstellt und dann aber andererseits gleich so eine diese Accountability hier, die hat man dann wiederum konkretisiert. Das finde ich noch schwierig insgesamt. Ich habe das auch gesehen, dass die Usergruppen sogar noch ergänzt wurden. Da hat EFRAG den Kommentar ran gemacht, dass das tatsächlich eine Forderung von der EU-Kommission war.
Genau.
Man kann da nochmal darauf hinweisen, dass das trotzdem praktisch das Problem wieder aufmacht und erweitert. Aber das nur vielleicht nochmal zum Hintergrund dazu. Aber Tanja, du meldest dich.
Ja, vielleicht, wenn wir bei dem Passus Better Holding Undertakings Accountable oder sowas, also auf der Folie.
Ja.
Mhm. Also das ist schon was, das ist vollkommen neu. Also dieser Accountability Part, der war vorher überhaupt nicht drin. Es hat sich mir und auch anderen Unternehmensvertretern, Kati aus der Ad-Hoc-Gruppe, in Teilen der Eindruck aufgedrängt, man hat das Accountability-Thema jetzt aus der CSDDD rausgenommen und jetzt an der Stelle hier bei den ESRS wieder reingedrückt. Also das ist, ich weiß gar nicht, was ist größer als rot, I don't know. Aber das ist die Hauptflagge fast schon in ESRS 1er. Neben einigen anderen, aber das schicke ich dir dann separat auch nochmal zu, meines Erachtens wirklich handwerklichen Fehlern, wo ich nicht glaube, dass bestimmte Dinge intendiert sind mit Änderungen, die sie da jetzt vorgenommen haben. Aber hier der Accountability-Part ist einer, der doch schon mit großer Verwunderung und Kopfschütteln zur Kenntnis genommen wurde.
Hm.
Sehen wir nicht im Standard.
Danke, Tanja. Janik.
Ja, Kathi, vielleicht kurz zwei Hinweise. Ich weiß nicht, ob du Montag in der Diskussion mit dabei warst. Zum 7a, da kam ja auch nochmal der Impuls jetzt von der Kollegin hier aus Kopenhagen, dass auch schon der 7a zu restriktiv ist. Also von da sozusagen zumindest der Impuls, hier doch nochmal noch weiter reinzugehen. Die Frage, die sich für mich so ein bisschen stellt, ist einfach nur in der Argumentationslinie. Die haben ja das ganze Thema Information Materiality deutlich zentraler positioniert mit der Revision. Und wir haben ja in den Year-One-Reports ganz klar gesehen, dass de facto fast kein Unternehmen die Hürde gegangen ist, Information Materiality anzuwenden, weil schlichtweg die Beweislast zu hoch war und deswegen hat es keiner gemacht. Also von daher stellt sich mir die Frage jetzt im Endeffekt, ja, du kannst das sozusagen auf dem Papier relativ prominent jetzt platzieren, aber genau der Punkt sozusagen mit den Hürden, die jetzt hier halt eingebaut werden, wird ja dann in der Praxis dazu führen, dass Information Materiality auch nicht wieder angewandt werden wird, auch sozusagen unter Set 2. Also das vielleicht nochmal so als ergänzender Hinweis.
Mhm. Ja, guter Punkt nochmal.
Definitiv, also es läuft gegen unsere Forderung, Information Materiality als Konzept zu stärken. Und stärken im Sinne von Unternehmen nutzt es stärker und nicht wir stärken die Hürden, die man nehmen muss, bevor man es anwendet.
Vielleicht kurzer Kommentar aus der Praxis, betrifft dann den Eindruck aus mehreren Unternehmen. Ich habe den Eindruck, dass jetzt, obwohl noch nicht die neuen ESRS natürlich angewendet werden, das Konzept der Materiality of Information deutlich häufiger genutzt wird. Gerade.
Mhm.
Also kleiner Hinweis einfach nur, ne? Also ich glaube, das musste sich auch einruckeln erstmal zwischen Ersteller und Prüfer und so weiter. Aber ich sehe dort an der Stelle, bei dem, was wir bislang gesehen haben an verschiedenen Stellen, eine häufigere Nutzung. Nicht so wie im vergangenen Jahr, wo das wirklich einen Exotenstatus hatte da.
Ja, danke für die Hinweise.
Und hier unten dieses Accountable, das ist wirklich, also ich glaube, da wollte man was anderes sagen, ne? Das ist überhaupt nicht hilfreich.
Ja.
Ich glaube, es geht eher irgendwie, dass man halt informiert ist über diese Impacts auf People und Umwelt, Gesellschaft und Umwelt etc., aber nicht accountable. Das ist schon weiter Tobak. Ich glaube, das ist eher ein Stockfehler einfach, hoffe ich mal. Und nicht das, was Tanja gesagt hat, dass man es jetzt aus der Sales-Triple, die hier reinzaubert. Ich glaube, das ist einfach, man hat nach einem Wort gesucht und da wieder möglicherweise unwissend, was das für Konsequenzen dann hat. wenn wir über Accountability schreiben, das verwendet leider.
Ich bin mir an der Stelle nicht sicher, ob das unintended da reingerutscht ist.
Wie auch immer, es gibt das Prinzip der Most Respectful Interpretation, wo du immer davon aus, immer von der guten Intention ausgehst. Nein, aber ich weiß es nicht, aber ist ja auch egal, warum es reingekommen ist. Ich glaube, es ist halt einfach zu adressieren. Ne?
Ja. Vielen Dank nochmal für die Einwertung. Gerade weil Yannick das nochmal sagte und danke, dass du es noch ergänzt hast. Die Diskussion am Montag ging in der Tat dahin, dass sozusagen auch dieses, was unter A jetzt steht, wie der User eben sein soll und noch auch konkretisiert werden könnte, was jetzt auch seiner welche Anforderungen man sozusagen stellt, ist es eine Group of Users ist und so weiter. Und das, was unter A steht, wurde tatsächlich nochmal kritisch hinterfragt. Die Frage an euch, wäre das für euch ausreichend? Wäre also zumindest die Definition, was die Anforderungen an die User betrifft, nicht die User Group selber, das habe ich mitgenommen. Aber sozusagen diese Anforderung, wer jetzt dieser knowledgeable User sozusagen sein soll, der User of General Purpose Sustainability Statements. Tanja nickt. Okay. Okay.
Ja, also besser als vorher.
Okay, aber eben, das ist
es muss sich aber halt dann auch stringent durchziehen. Und das war so der Punkt, der mir noch nicht so gelungen scheint.
Ja. Ja. Aber ich meine, so wie es formuliert ist, schießt es ja auch manche Gruppen halt aus. Und das ist nicht schlecht.
Ja.
Das.
Okay. Dann. Genau. Ein Punkt, der letztlich auch bei den E-Standards schon aufgetaucht ist, ist, dass es jetzt so diese Local Dimension, die sich öfter wiederfindet in den ESS 1. Also was ja wirklich ganz wichtig war, was wir auch an verschiedenen Stellen angemerkt hatten, ist, dass man sagt, es geht bei der DMA um ein Group Assessment. Also die Double Materiality Analyse wird auf der Group-Ebene gemacht und diese Local Dimension, die jetzt immer wieder hier reinkommt, ob jetzt so gemeint oder nicht. Also dass man zum Beispiel in Paragraph 30, dass ich jetzt meine Double Materiality Analyse mache unter Berücksichtigung auch von lokaler Besonderheiten, das ist glaube ich klar, aber es sollte dann nicht Location, sondern irgendwie Regional Factors oder sonst was heißen, denn dieses Location ist doch schon deutlich mit, wir gehen bis auf Sites runter, teilweise sind wir beim Water Basin, obwohl wir uns vorhin unterhalten haben, wie man das eigentlich ausspricht, aber wir sind da jetzt sehr granular auf einmal unterwegs, wieder im ESRS 1, aber eben auch in den ESRS-E-Standards ist das bei den Objectives mit reingekommen an einigen Stellen. Thomas, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Und, das ist im E1 nicht, aber E2, E3, E4, E5, da sind sie drin.
Hm. Okay, genau. Und das ist etwas, was wir hier auch nochmal ansprechen würden, dass das wirklich klar sein muss. Die Double Materiality Analyse ist eine Gruppenbetrachtung und diese man muss die lokalen Besonderheiten, also die regionalen Besonderheiten würde man natürlich mit aufnehmen, aber das, diese Locations oder Local Dimensions, da muss man ganz vorsichtig mit sein. Das ist hier der Punkt. Tanja.
Ja, zieht sich als Kommentar bei mir durch den kompletten ESS-1er. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass man, wie auch immer man das Bazin, Basin, I don't know, ausspricht, ist mir wurscht. Aber man hat es aus dem Text rausgestrichen, man hat es aber in die Application Requirements wieder reingenommen. Und für mich ist es genau der übergeordnete Punkt. Also mein Hauptkommentar ist an der Stelle, die Materialitätsanalyse wird nicht bottom-up stattfinden. Niemals nie. Wir werden nicht von Standort zu Standort ziehen und hier eine Wesentlichkeitsbetrachtung machen und es aufaggregieren, sondern es wird auf Gruppenlevel geschaut werden. Und natürlich bezieht man bei der Betrachtung der einzelnen Wesentlichkeiten lokale, regionale Spezifitäten mit ein. Das ist ja ganz selbstverständlich. Wenn du water-stressed regions hast, guckst du in water-stressed regions. Da gucke ich aber nicht auf Site-Level oder das Wort, was wir anscheinend falsch aussprechen, Level. Und das ist nach wie vor ein ein meines Erachtens fehlgeleitetes Konzept, was sich durch die, den ganzen ESS-Einsatz hier zum Thema DMA durchzieht. Also es ist einfach technisch falsch. So werden Unternehmen nicht vorgehen.
Danke, Tanja. Janik?
Ja, vielleicht auf dem Punkt nochmal aufbauend. Danke, Tanja. Ich glaube, das hattest du ja auch, Mode hat es ja auch der eine Kollege nochmal vorgebracht, im Sinne von seine Sicht war ja nur ein disaggregierter Bericht ist sozusagen der gute Bericht. Und ich glaube, das ist sozusagen die Misconception. Ich glaube, im gleichen Atemzug, das passt ganz gut zu diesem Punkt. Die haben ja jetzt, ich weiß nicht, ob du noch drauf kommst, Kathi, den Begriff Top-Down aus der DMA explizit rausgestrichen. Und ich glaube, das ist tatsächlich genau der Punkt. Nee, der muss drinbleiben, weil dann hast du jetzt wieder sozusagen die komplexe Formulierung. Und das war eigentlich ein Thema, das hatten sie ja in allen Entwürfen bislang drin gehabt. Und jetzt sozusagen rausgestrichen. Ich glaube, da ist wirklich so die Grundeinstellung, die da halt so ein bisschen nochmal in Frage zu stellen wäre. Ja.
Okay.
Ja, und das Ganze wäre für mich wieder ein ganz klassischer Fall, wenn wir über den Zweiseiter sprechen, in der Rubrik, Freunde, der Auftrag war Aufwandsreduktion. Und dieses Bemessen der Aufwandsreduktion am angeblichen Streichen von Datenpunkten ist vollkommen misleading, weil die Aufwandstreiber werden hier im qualitativen Bereich wieder reingeschrieben. Und das kann es nicht sein. Und das hier ist ein klassischer Fall von zusätzlicher Disaggregation bedeutet massiven zusätzlichen Aufwand.
Danke, Tanja. Ja. Genau, ich hatte das hier in der AR14 ist es auch nochmal ganz ganz explizit nochmal, ne? Consideration of location-specific conditions, assessing the local
das
dimension.
Das wäre aber für mich nochmal ein zweiter Brief eigentlich, Tanja, dass wir hinterher nochmal Revue passieren lassen und welche Punkte sind denn jetzt da in die Binsen gegangen im Sinne von einer Aufwandsreduktion, ne? Also ich wollte nur nochmal, das muss wenn richtig dosiert sein und ich frage auch nochmal, wann das rausgeht dann. Also wir werden das sicherlich jetzt nochmal angehen, das Thema. Und das mit den Social-Dingern, da sind wir bisher auch noch nicht so durchgedrungen. Das muss dann relativ schnell passieren. Das andere Thema werden wir mit anmerken, aber wir müssen dann nochmal überlegen, wie wir das genau eintüten in Anführungszeichen.
Okay. Ja, das nächste Thema auch Double Materiality Analysis Concept formerly known as CrossNet. Was der Standard jetzt macht, ist, dass der Grundsatz beschrieben wird, aber diese Beispieltabelle ist rausgefallen. Also die haben wirklich ganz, ganz viele kritisiert und die Idee ist jetzt wirklich auf das Konzept gehen, auf den Grundsatz mit Application Requirements. So, und hier ist jetzt das, was Janik auch schon angesprochen hatte, wo man praktisch den Top-Down-Approach nicht mehr explizit benennt, sondern das ist aber nicht in dem Paragraph 30 drin, das ist nicht auf der Folie, sondern wo man nur nochmal beschreibt, das Double Materiality Assessment, wenn du oben angefangen hast, aber das sagen sie eben nicht, sondern sie sagen nur, wenn du dann irgendwo deine IROs, deine Material Topics identifiziert hast, dann brauchst du dann auch nicht mehr weiter in die Detailtiefe gehen. Und das ist ja ein Punkt, gucke ich mir auch nochmal an, ob man da explizit nochmal auf diesen Top-Down-Approach, also das Wording mit reinnehmen sollte. Also wenn ihr dazu eine Auffassung habt, gebt mir da gerne Rückmeldung. Ansonsten ist sozusagen dieses Assessment jetzt praktisch um diesen neuen Paragraphen 32 erweitert, der dieser Auffangparagraph sein soll für das, was früher bei den Potential Impacts drin stand, alles das, was eine significant ongoing Befassung benötigt. Das soll praktisch auch in diesem Double Materiality Assessment als Material rauskommen. Und hier ist jetzt aber so eine ganz merkwürdige Vermengung eigentlich passiert. Grundsätzlich die Intention verständlich, dass man sagt, wenn ich jetzt eine Policies and Actions in place habe und die sind effective, dann muss ich trotzdem mir überlegen, ist das ein Thema, was trotzdem inhärent ist für mein Unternehmen, für meine Branche, und ist das etwas, wo in dem Moment, wo ich keine Actions mehr habe, das Thema dann wieder sofort material ist, weil es nämlich eben so ein Thema ist, was in meiner Branche so relevant ist und wesentlich ist und deswegen auch angesprochen werden sollte. Also so grundsätzlich passt es. Aber hier wird dann auf einmal gesagt, Management concludes that users need to be informed about. Und da ist diese materiality of information irgendwie so zusammengemischt mit dem Double Materiality Assessment. Und das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und das wurde dann auch schon angemerkt und auch gesagt, naja, diese AR12 und AR13, so ähnlich wie mit dem Beispiel, was Thomas vorhin angeführt hat, da wird eigentlich schon precluded, was jetzt hier wesentliche Themen sind, obwohl ich gar nicht meine Materiality-Analyse durchlaufen habe. Und das ist nicht die Idee von Materiality of Information, sondern ich durchlaufe schon erstmal meine Wesentlichkeitsanalyse und dann komme ich zu dem Punkt, dass ich mir das anschaue. Und das ist sozusagen Teil meiner Wesentlichkeitsanalyse und nicht Teil meines, ich konklude, ob da jetzt jemand informiert werden muss oder nicht. Das ist sozusagen der Kritikpunkt hier dran. Und wir haben sehr viel darüber gestern auch gesprochen, unter anderem mit Steffen Schwarz-Höfler, der ja von Continental ist und auch an diesem Gross-Net-Peer-Test teilgenommen hat, dass man nochmal überlegt hat, wie kann man das eigentlich jetzt verbessern. Und bei Impact Materiality Assessment steht derzeit A und B, Actual Negative Impacts, okay, das ist diese Netto-Perspektive, was ist jetzt wirklich passiert, wobei auch hier Kritik ist an diesen Shall be assessed as they occurred, dass das schwierig zu verstehen ist, aber das ist vielleicht noch eine Formulierungsfrage. Bei B geht es dann um diese Potential Negative Impacts und da steht dann eben, the undertaking considers the effect of existing prevention and mitigation measures, aber actions and policies that have not yet been implemented shall not be considered. Was bei dieser Gemengelage dann aber fehlt, sind eben solche potential impacts, die eben inhärent sind für das Unternehmen, für die Branche, die aber effektiv gemanagt werden und die ja auch in den Nachhaltigkeitsberichten aufgegriffen werden. Also das war jetzt nochmal so eine Idee der Formulierung, die auf der Folie ist und die ich euch dann auch noch zuschicke, dass man sowas sagt, wo es immer noch ein Exposure gibt to inherent factors irrespective of effects of existing prevention and mitigation measures, dann ist es zu berichten, es sei denn, man hat durch diese Prevention and Mitigation Measures, dieses Exposure, also diese Impacts, diese Potential Impacts wirklich ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob die Formulierung da jetzt schon für alle passt oder ob es da nicht noch bessere Formulierungen gibt, aber die Idee ist, dieses Konzept aus der 32, das da jetzt irgendwie oben so neu reingerutscht ist, aufzugreifen und hier diese Lücke zu schließen bei der Impact Materiality. Inwieweit man da noch die Chancen hat, jetzt in diesem fortgeschrittenen Prozess das wirklich noch einzubringen und da noch drauf hinzuwirken, weiß ich nicht. Aber vielleicht habt ihr dazu schon eine Meinung. Und was ich noch anfragen wollte, weil es eben in diesen Themenbereich mit reingehört, wir waren bisher bei den Impacts. Was aber immer wieder aufkommt, ist, dass letztlich auch bei der Risikoberichterstattung, es gibt derzeit keine Ausführung dazu, welche Risiken und Opportunities eigentlich angesetzt werden oder wesentlich sind. Anders als bei den Impacts, da wird es ja versucht zu beschreiben. Bei den Risiken ist das nicht Teil dieser Financial Materiality, weil dort eben das Verständnis ist und auch die Argumentation immer ist, das, was wir in der Finanzberichterstattung haben, ist praktisch dort relevant. Die Frage ist, ob das wirklich ausreicht. Und hier sagen wirklich viele, auch Unternehmensvertreter, das reicht nicht. Eigentlich muss ich auch hier solche Risiken und Opportunities berichten, die eben nicht Bestandteil, also die nicht konkret genug sind, um Bestandteil des Risikoberichts zu sein, sondern die darüber hinausgehen, solche inhärenten Risiken. Und auch hier die Frage, weil wir haben bisher als, oder ihr als Fachausschuss habt auch gesagt, das, was wir in der im Risikomanagement haben, in der Risikoberichterstattung, das ist auch das, was hier im Nachhaltigkeitsbericht relevant sein sollte. Ist das vielleicht etwas, was ich in der Vergangenheit auch falsch verstanden habe und dass es wichtig ist, dass man darüber hinausgeht und eben nicht nur diese konkreten Risiken, sondern auch diese inhärenten Risiken beschreibt? Das wären die zwei Fragen, die ich habe. Also euch, ich weiß, dass es jetzt ziemlich sozusagen zugeworfen ist. Die eine Frage eben bei der Double Materiality Assessment, dieses gerade Richten mit dem Textziffer 32 und 44, dieses Zusammenspiel. Und die Frage mit der Risikoberichterstattung, falls ihr da jetzt so ad hoc eine Meinung zu habt. Tanja?
Habe ich noch nicht? Oh je. Jetzt gebe ich keine Antwort auf deine Frage, sondern hab noch eine kleine Gegenfrage. Und zwar war ich noch gestolpert über ein Or, das in ein And umgewandelt wurde. Das ist in dem 39er, da steht in Klammern 43 amended. Und da geht es darum, welche Topics berichtet werden müssen aus Impact Perspective. Und da ist jetzt geschrieben worden, if it relates, also es muss dann berichtet werden, if it relates to the undertaking's material, actual or potential, positive or negative impacts on people and the environment. Und da stand vorher or. Und ich bin mir nicht sicher, ob das intendiert ist, tatsächlich nur zu negativen Impacts zu berichten, wenn sie einen Impact auf people und die Umwelt haben. Weil damit würden aus unserer Sicht sämtliche People-Themen aus dem Bericht rausfliegen. Also das muss ein Versehen sein. Also ich meine, ne? Also in Sachen Aufwandsreduktion, diese kleine Änderung wäre eine dramatische Aufwandsreduktion, würde aber meines Erachtens nicht mehr zu einer Fair Presentation führen. Also das, ne? Sicherlich nicht intendiert. Oder ich verstehe es falsch. Und eine positive Nachricht, wo nochmal was Schönes reingekommen ist, dass man wirklich auch nochmal betont hat, diese positiven Impacts, dass das eben, dass da jetzt eben die Produkte und die Services, die mitigieren, als positiver Impact berichtet werden dürfen, dass das nochmal gestärkt wurde. Aber wie gesagt, oben halte ich das für einen handwerklichen Lapsus.
Ja, danke, Tanja.
Aber leider keine Antwort auf deine Frage, da muss ich nochmal in mich gehen.
Wie gesagt, wir schicken euch das auch noch zu und wenn ihr da noch Rückmeldung dazu habt, dann sehr gerne. Dann habe ich es jetzt erstmal so vorgetragen, sehe dazu aber auch keine weiteren Meldungen und würde deswegen weitergehen. Genau, das ist sozusagen auch ein Thema, was tatsächlich die Gemüter dann auch sehr erregt hat. Und zwar stand der grundsätzlich immer drin, alle Assets und Liabilities sollen sozusagen sind Own Operations. Und das bedeutete natürlich für Joint Operations, die ich eben teilweise dann in meiner Bilanz drin habe, dass die dann eben auch zum Teil, zu meinem Teil, dem mir zuzuordnenden Teil, als Own Operations angesehen werden. Und jetzt steht aber so ganz lapidar drin, Joint Operations, und zum einen auch in accordance with IFRS 11, was ich schwierig finde, weil diese Referenzen zu IFRS haben wir sonst überhaupt nicht, obwohl sie sich an anderer Stelle auch eigentlich gut anbieten, also IFRS 8 beispielsweise. Also die Referenz finde ich schwierig und ich finde schwierig auch die Joint Operations shall be classified as own operations, weil daraus nicht mehr hervorgeht, dass das der dir zugeordnete Teil ist. Es gibt aber auch tatsächlich die Meinung, dass Joint Operations überhaupt gar nicht rein sollten in Own Operations, sondern stattdessen so wie Associates und Joint Ventures als Teil der Wertschöpfungskette betrachtet werden sollten. Da wäre nochmal meine Frage an euch, wie ihr das seht. Martin.
Ja, also der Verweis auf IFRS 11 ist in der Tat schwierig, weil ja nicht alle Anwender der ESRS IFRS-pflichtig sind und diese Regelung anwenden. Insofern
Ja.
Schwierig.
Danke.
Nicht nur in Deutschland, ne?
Genau. Danke. Thomas.
Danke, Kathi. Wir hatten diese Bezugnahme auf Accounting Share Financial Risk and Rewards in einem anderen Zusammenhang, glaube ich, auch diskutiert und auch im Rahmen der Stellungnahme adressiert. Also was, glaube ich, dahinter steckt, ist die Tatsache, ja, rechnet ja on Operations zu, aber eben nur den Teil, weil da steht Related Data, nur den Teil, der dir im Rahmen der Finanzberichterstattung wahrscheinlich zugerechnet wird. So lese ich das. Mhm. Und hier wird, wenn ich das richtig lese, dann macht es das Ganze noch problematischer, als es ohnehin schon ist, nämlich Accounting Share Financial Risk and Rewards. Das ist ein Konzept, was es in einigen Rechnungslegungsregelwerken gibt. Und das gab es ja auch mal in den IFRS Accounting Standards, aber gibt es ja nicht mehr.
Ja.
Ich habe da das Control-Konzept und darauf haben wir auch hingewiesen, dass man das nicht auf die Risk and Rewards abstellen darf.
Ja, guter Punkt. Okay, aber eine Gleichbehandlung mit Associates und Joint Ventures seht ihr trotzdem nicht. Nicht mal. Gehen wir dann mal weiter. Also wie gesagt, wenn ihr noch Anmerkungen dazu habt, dann gerne später. So, jetzt kommen wir zu diesen Leased Assets, was meines Erachtens gut geworden ist, mit der offenen Frage allerdings. Es geht ja um die Reporting Undertakings and Own Operations. So, und jetzt steht usually in Textsatz 66, the entity considers as part of its own operations so und so die Assets, Liabilities und so weiter. Da steht usually. Und dann gibt es die Ausnahmen, die dann später in den Paragraphen 76 bis 79 diskutiert sind, nämlich Leased Assets und Acquisitions and Disposals. Und die große Frage ist, ist das abschließend? Hier steht nur Paragraphs, also 76 muss es heißen, bis 79, provide further provisions and exceptions. Das heißt aber nicht, dass das die einzigen Exceptions sind. Und die Frage kommt einfach immer wieder hoch, sollen es die einzigen sein? Und nach Meinung von vielen sollen es nicht die einzigen Exceptions sein, sondern es sind nur Beispiele für Exceptions. Und in dem Sinne sollten die auch als beispielhaft gekennzeichnet sein. Jetzt zu dem, also das wäre eine Anmerkung, die wir auch noch machen würden. Dann zu dem Leasing-Paragraphen selber. Ich glaube, der wichtige Punkt ist vorhin schon angesprochen worden, nämlich, dass die Provisions in this paragraph take precedence over topical standards, including, und dann kommt der Hinweis auf E1, so dass man da diese Ausnahme auch immer ziehen kann und nicht aufgrund der anderen Regelung im GHG-Protokoll dort praktisch die Ausnahme wieder ins Leere läuft. Was man auch gemacht hat, dass man hier nochmal getrennt hat, nämlich zum einen, das las ich ja vorher so, dass die IROs sind unabhängig davon, ob ich das Asset lease oder ohne. Und das stimmt ja so nicht. Also Risk and Opportunities sind ja ganz klar davon abhängig. Und deswegen wurde das hier getrennt und man hat es praktisch noch deutlicher klargestellt. Und das ist meines Erachtens auf jeden Fall eine gute Klarstellung. Die Anmerkung, die in dem Zusammenhang aber immer wieder kommt, ist, dass Leasing Industry eigentlich an der Stelle mit der Asset Management Industry gleichgesetzt werden soll. Das kommt auch insbesondere zum Beispiel von den Versicherungsunternehmen. Das ist hier gar nicht adressiert. Daher auch die Frage an euch, habt ihr dazu eine konkrete Auffassung, ob und wie das adressiert werden sollte? Aber Klaus, du meldest dich schon.
Ja, da steckt nämlich ein riesiges Problem drin und ein Widerspruch mit anderen Greenhouse Gas Accounting Rules der EU. Die EU macht ja beim ETS den luftfahrtrechtlich Verantwortlichen, also jetzt in unserem der luftfahrtrechtliche Verantwortliche trägt im Emission Trading Scheme den Emissionshandel oder die Verpflichtung zum Emissionshandel. Das ist der Eigentümer der Flugnummer. Das ist nicht zwingend der Eigentümer des Assets. Wenn ich jetzt hier auf die Eigentumsverhältnisse des Assets an Reihen abstelle, und zwar so klar, also so eindeutig geregelt, führt das zu unglaublichen Verwerfungen im Greenhouse Gas Accounting bei sämtlichen Airlines. Weil die alle nach der Flugnummer accounten und nicht nach den Eigentumsverhältnissen eines Flugzeugs, die in unheimlich komplexen Leasing-Konstellationen geregelt sein können. Das ist okay. Maximales Problem.
Was du meinst, ist sozusagen, also hier wird ja gesagt, die Impacts sind davon abhängig, wer das wirklich used. Das ist ja okay, nach dem Problem, was du gerade geschildert hast.
Es
aber was du
der,
sagst.
Der User sein und es ist genau. Nicht die Frage, wer der Owner ist am Ende.
Genau, aber das ist zumindest bei den Impacts hier auch wirklich ganz klar die Intention. Ne? The impacts arise from the use of the leased asset und deshalb ist auch der Lessee, der das Ding used, ist auch derjenige, der das als own operation erfassen muss. Also das wäre hier das Ergebnis.
Okay, dann habe ich es einfach nur nicht verstanden. Dann ist es einfach nur zu kompliziert. Dankeschön. Okay.
Aber das ist genau die Intention und man hat nur gesagt, bei den Risk and Opportunities ist es schwer zu sagen, dass die unabhängig sind davon, ob ich ein Asset lease oder ohne, weil die sind ja mit dem Leased Asset durch den Vertrag verbunden. Es sei denn, du meinst, nee, die Risk and Opportunities sind auch genau das, was bei euch dem luftfahrtrechtlich Verantwortlichen zugeordnet wird. Dann ist das in der Tat wieder ein Problem für Impacts zwar gelöst, aber für Risk and Opportunities wieder das Gleiche.
Naja, man kann den luftfahrtrechtlich Verantwortlichen in dem Moment als den Nutzer und damit als den letztinstanzlichen Leasingnehmer verstehen, weil er in dem Moment ja die Verantwortung für den Flug übernimmt und dann wäre es gleich zugeordnet.
Ja, genau. Also sollte eigentlich passen.
Ja, weil ich mein Flugzeug ja demjenigen, der da die Flugnummer vergibt, am Ende recht oder die Verantwortung überlasse für dieses Flugzeug.
Mhm. Ja, genau. Also hier wird wirklich auch explizit auf dieses Using, auf die Usage abgestellt und damit müsste es eigentlich passen.
Okay, danke.
Okay. Dann die Application Requirements, okay, das ist einfach nur nochmal. So, bei den Reliefs vielleicht nochmal auch eine Frage ganz explizit an Nicolette. Zum einen, ob das jetzt in der 96 besser definiert ist, objectively defined parts of own operations, ob das hilft für diese Anwendung der undue cost and effort Konzeption. Aber da würde ich jetzt gerne drüber hinweggehen und euch bitten, falls ihr da etwas habt, dass ihr da mir später nochmal Rückmeldung geben könnt, weil ich gerne noch auf das AFE-Thema zu sprechen kommen möchte, die letzten 5 Minuten. Aber nur einmal den Hinweis da drauf. So, der Decision Tree ist immer noch nicht drin, wenn ich es richtig gesehen habe, werden wir aber auf jeden Fall mit aufnehmen. So, und dann zu den Anticipated Financial Effects. Die Kompromisslösung sozusagen war jetzt, dass man sagt, okay, wir gehen auf Option 1, aber wir haben einen wirklich langen zeitlichen Versatz. Und so wie ich es verstanden habe, war das ab 2030. Das war die Kompromisslösung. Die IFRS-Regelungen dazu kennt ihr, die wurden jetzt hier alle reingearbeitet, mal besser, mal schlechter. Einige sind auch scheinbar noch so, dass die über die IFRS hinausgehen, zum Beispiel, dass jetzt gesagt wird, the quantitative information is not limited to financial metrics, sondern includes noch irgendwelche anderen Sachen. Das sind sozusagen Themen, die ohnehin dann nochmal glatt gezogen werden müssen. Aber mein großes Problem, wenn man jetzt schon diesen Kompromiss eingeht und sagt, okay, wir haben die zeitliche Verschiebung, um sich dann in den nächsten Jahren auch nochmal konzeptionell mit anticipated Financial Effects und der Quantifizierung zu befassen und das nochmal aufzuarbeiten, sowohl beim ISRS und hoffentlich eben auch auf der IFRS-Seite, dann kann man aber nicht schreiben in dieser Transition Period oder dieses Phase-Ins, dass man dann sagt, Die qualitative disclosures sind ausreichend, if it's impracticable to prepare quantitative disclosures. Damit sind wir ja praktisch bei der Regelung, die es ohnehin gibt, weil Impracticability ist ja ein Kriterium, warum man es nicht macht, auch unter IFRS. Und das ist praktisch kein Kompromiss im Sinne von Option 1, Option 2, hier jetzt diese zeitliche Verschiebung zu haben. Wie seht ihr überhaupt die Regelung, die jetzt hier vorgeschlagen wird? Und wie seht ihr diese zeitliche Verschiebung mit dem Hinweis auf Impracticability? Das wäre noch ein großes Thema, wie wir uns oder wie ihr euch da auch positionieren wollt, ob ihr weiterhin sagt, also keine Quantifizierung, Punkt. Und da haben wir ja auch angesprochen im Rahmen der Stellungnahme, dass diese Quantifizierung, wenn sie denn als erforderlich angesehen wird und dann auch sich bessere Methoden, einheitlicheres Verständnis herausgebildet hat, dass man dann ja auch sagen kann, man schaut sich das wieder an in der ohnehin vorgegebenen ESRS-Überarbeitung beziehungsweise diesem Review, der durch die CSRD vorgegeben wird. Allerdings ist es wirklich von vielen Stakeholdern, EU-Kommissionen mit eingeschlossen, nach meinem Verständnis, so, dass dort wirklich gesagt hat, der Gleichklang mit den IFRS an der Stelle wird sehr, sehr hoch gehangen, sodass diese Option 1 erstmal drin sein sollte. Okay, jetzt habe ich doch noch länger gesprochen. 2 Minuten habt ihr noch. Danke. Tanja.
Ja, Dauerthema. Antwort auf ersten Spiegelstrich, ja. At least Option 2. Also wir verstehen es immer noch nicht. Das Credo ist, man muss ja unausgegorene Konzepte von ISSB nicht übernehmen, nur um der Interoperabilität willen. Es gibt trefflich andere Spielwiesen für Interoperabilität, wo man sich austoben könnte, aber hier ausgerechnet das Unausgegrundste zu übernehmen, bleibt ein Fehler.
Okay, danke. Noch andere Anmerkungen oder Zustimmung, andere Meinungen? Okay, dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, können wir erstmal einen Cut machen. Es gibt weitere Aspekte auch in dem ESRS 2. Da würde ich praktisch jetzt einfach mich daran orientieren, was wir bisher auch diskutiert haben und die entsprechend dann somit aufnehmen. Und wir haben heute Nachmittag auch nochmal mit der Ad-Hoc-Gruppe einen Austausch und dann kann man vielleicht mit den ESRS 2-Themen auch nochmal starten. Okay, dann ganz herzlichen Dank für eure Diskussion und die, das war jetzt doch ein ziemlicher Ritt durch die ganzen Standards in den 3,5 Stunden, also vielen Dank dafür.
Okay, dann kommen wir gleich auch zum Ende der heutigen Fachausschusssitzung. Auch von meinerseits nochmal ganz herzlichen Dank, wir haben dringend noch ein paar wichtige Punkte da nochmal identifiziert. Das ist jetzt vom weiteren Vorgehen, Kati, das hast du nichts mehr dazu gesagt gehabt. Also wir haben heute Nachmittag nochmal dieses Gespräch. Wir müssen dann soweit auf der Grundlage jetzt erstmal unsere Einwertungen dann durchgeben, was Red Flags sind. Wir müssen, ging das bei Kerstin Lupata auch nochmal mit, im Sinne von, sie hat ja die Sozialdiskussion unmittelbar mitverfolgt. Ich würde, wie gesagt, gerne das Thema nochmal eintüten, jetzt hier mit dem, was wir gehört haben, zu dem Wages, dass wir das, ich weiß nicht, ist der Marco Lieber noch da? Das wäre sicherlich nochmal ein unmittelbarer Auftrag, jetzt nochmal vielleicht auf 2 Seiten das versuchen zu formulieren. Und daneben will ich aber auch nochmal sehen, den Punkt, Tanja, wir müssen nochmal so ein Wash-up machen hier. Sind wir da auf dem richtigen Pfad jetzt unterwegs oder nicht? Und nochmal zu sammeln, wo wir da jetzt einfach auch Elemente sehen, die da mal in die andere Richtung gehen. Das ist vielleicht auch eher nochmal was für eine Kommission, sich da nochmal mit der Sache genauer zu beschäftigen. Ist das jetzt wirklich die richtige Marschrichtung, die wir verfolgen, oder gibt es da noch, sag mal so, inhaltlich konzeptionelle Probleme, wo man sicherlich im Sinne von Kompromissen versucht, das Themen zu lösen, aber dann doch keine zufriedenstellenden Lösungen letztendlich erreicht und immer wieder auch durchscheint, dass bestimmte neue oder neue Themen nochmal wieder versucht wird zu platzieren hier, ne? Mit der Marschrichtung würden wir jetzt erstmal weitergehen. Gibt es jetzt noch einen Aufschlagpunkt für den Fachausschuss, Kathi?
Wir würden diese Tabellen jetzt befüllen und wir können das aber frühestens Donnerstag Nachmittag, sage ich mal, also morgen Nachmittag an euch schicken. Aber wir können es schicken und wir können dann sagen, wenn ihr noch Freitagvormittag bis Freitagmittag oder frühen Nachmittag euch das anschaut, können wir auch noch Rückmeldungen dazu mit aufnehmen, was wir, genau, und das ist aber ein sehr kurzes Zeitfenster. Also wir versuchen es schnellstmöglich euch zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr irgendwas habt, wenn euch irgendwas auffällt, dann gerne auch schon vorab uns zuschicken, dass wir das mit in diese Tabellen mit reinnehmen können.
Okay, dann wäre das ja zumindest erstmal noch ein Aufschlagpunkt für den Fachausschuss, aber das ist, wie gesagt, nicht viel Zeit, was wir da noch haben. Und die Dinge werden sich weiter dynamisch bewegen und werden da auch weiter laut geben, wenn es dann nochmal zu wichtigen oder entscheidenden Entwicklungen kommt. Ne? Insoweit erstmal herzlichen Dank für die heutige Teilnahme und der nächste reguläre Meeting wäre dann in Berlin zur physischen Fachausschusssitzung. Da treffen wir uns ja dann alle nochmal in persona. Und bis dahin, wie gesagt, versuchen wir da diese Themen mit reinzugeben und auch, wie gesagt, Moving the Needle ist, glaube ich, wie gesagt, ein paar gibt es ja, wie gesagt, Themen, wo auch noch was passieren müsste im Sinne eines zufriedenstellenden Ergebnisses. Und das muss alles jetzt noch in diesem Monat passieren. Vielen Dank und wir hoffen da weiter auf eure Unterstützung zählen zu können. Vielen Dank erstmal für heute.